Ja, das war ja schon mal ein guter Einstieg in das Thema, um das es heute gehen soll. Lobe den Herrn, meine Seele. Wir sind ja weiter unterwegs in unserer Gottesdienstreihe zum Thema Vater Unser. Und wir sehen das ja auch, ich habe das heute Morgen hier entdeckt, das ist sehr schön, passende Dekoration, damit man nicht vergisst, was unser Thema die nächsten Wochen noch sein wird. Wir haben uns jetzt schon mit zwei Teilen beschäftigt. Wir haben uns einmal angeguckt, das ganze Vater Unser, was wir lernen können für unser Gebetsleben daraus. Und ja, das ist einiges, was wir daraus mitnehmen können, über die Freiheit des Gebets, über die Größe Gottes, aber auch über unsere Bedürfnisse, die bei Gott Platz haben. Und wir haben uns dann mit der Einleitung beschäftigt, mit der Anrede Gottes, unser Vater im Himmel, die auf der einen Seite Distanz ausdrückt im Himmel, so weit weg, und auf der anderen Seite Nähe, unser Vater, ganz nah bei uns, der uns annimmt, aufnimmt, der für uns da ist. Heute wollen wir mit dem nächsten Teil weitergehen. Nach der Anrede, ihr habt ja natürlich das Vaterunser alle im Kopf, ihr wisst, wie das weitergeht. Das heißt, unser Vater im Himmel, sehr gut, geheiligt werde dein Name. Und als ich so die Gesamtübersicht gegeben habe über das ganze Vaterunser, über die, das sind ja zwei Strophen im Grunde, die aus jeweils drei Teilen bestehen. Drei Aussagen über Gott oder die auch an Gott gerichtet sind, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme und dein Wille geschehe, wo wir eben ihn als Vater sehen, der Ehre und Respekt verdient, wo wir seine Größe deutlich machen, aber auch eine Sehnsucht nach ihm ausdrücken. Und drei Teile, die, wo wir im Blick sein dürfen, wir mit unseren Anliegen. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung. Und das ist eben dieser zweite Blick auf Gott, den Vater, nämlich dass wir bei ihm Fürsorge sehen, dass er sich um uns kümmert, dass er sich um uns sorgt und dass er uns schützt und bewahrt. Diese beiden Sachen, die für das Vaterbild damals von großer Bedeutung waren. Ehre und Respekt auf der einen Seite, was wir Gott geben und was er uns gibt, ist Fürsorge und Schutz. Und jetzt beginnen wir eben mit dem Geheiligt werde dein Name, wo wir auf diesen ersten Teil gucken, auf dieses erste große Bild auf Gott als Vater, der Ehre und Respekt verdient. Geheiligt werde dein Name. Name steht für die Person. Mit dem Namen einer Person ist ganz stark die Person selbst im Mittelpunkt. Wer ist dieser Gott, mit dem wir es hier in diesem Vater unser zu tun haben? Und ich mache mal hier die Präsentation gleich weiter, sonst vergesse ich das nachher. Genau, geheiligt werde dein Name. Wer ist dieser Gott? Ich habe es gerade erwähnt, in der Anrede schon so ein bisschen angesprochen. Seine Größe und seine Macht, der absolute Herrscher dieser Welt und auf der anderen Seite seine Beziehung und seine Liebe. Und das drückt sich auch in den Namen Gottes aus. Deshalb finde ich das so gut, dass wir das parallel haben. Das hatte ich ursprünglich gar nicht so geplant, aber es ergänzt sich gut. Wir haben ja momentan Gemeinschaftsabende, am Donnerstagabend alle zwei Wochen sind die ja bei uns. Und in den Gemeinschaftsabenden beschäftigen wir uns mit Gott. Wer ist Gott? Und wir haben uns am ersten Gemeinschaftsabend vor ungefähr vier Wochen damit beschäftigt, wie wir überhaupt etwas über Gott verstehen können, ihm uns nähern können. Und dann haben wir uns mit den Namen Gottes beschäftigt. Wir sind nur zum Alten Testament gekommen. Das war so viel Information, dass wir es gar nicht weiter geschafft haben. Wir werden uns in vier Wochen nach Himmelfahrt, zwei Wochen später, mit dem Neuen Testament beschäftigen, mit den Namen Gottes im Neuen Testament. Und es sind drei Namen im Alten Testament, die besondere Bedeutung haben in Blick auf Gott. Zwei Namen, die sehr stark mit seiner Macht verbunden sind, mit seiner Größe, wo er ganz allgemein vorgestellt wird. Das eine ist Elohim, also ganz allgemein Gott, so wie wir Gott benutzen, so wurde damals Elohim benutzt. Und auf der anderen Seite Adonai, der Herr, Gott als der Mächtige, der Entscheidungen treffen darf, der Macht und Autorität hat, wie ein König und ein Herrscher. Das ist das, was seine Größe im Blick hat, seinen Namen. Und ein Name, der seine Beziehung zu uns in den Mittelpunkt stellt. Und die Juden sprechen diesen Namen nicht aus. Ich werde später noch drauf zu sprechen kommen. Er wird mit diesen vier Buchstaben geschrieben, J-H-W-H. Wir nennen ihn, beschreiben ihn meistens dann als Jahwe, weil wir denken, dass das so ausgesprochen wird, obwohl es keiner genau weiß. Jahwe. Und das ist der Name, den Gott ganz besonders zu seiner Beziehung zu Gott, zu seinem Volk Israel gewählt hat. Wo er sich vorstellt als der persönliche nahe Gott. Also die Namen Gottes haben Bedeutung, haben Gewicht. Und es ist gut, wenn wir uns mit denen beschäftigen. Und da möchte ich auch zu einladen, auch zu den Gemeinschaftsabenden dazuzukommen, wenn wir uns damit beschäftigen. Die erste Aussage hier ist, Gott ist heilig. Geheiligt werde dein Name. Und diesen Blick auf den heiligen Gott finden wir ganz besonders in einem Buch der Bibel, nämlich im dritten Buch Mose, Levitikus. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich die Bibel gelesen habe, ich habe sie als Kind schon oder als Jugendlicher angefangen, von vorne bis hinten durchzulesen, sehr, sehr wertvoll. Hab angefangen, erstes Buch Mose, super spannend. Zweites Buch Mose, Auszug aus Ägypten, super spannend. Drittes Buch Mose, und dann bin ich schnell bei Josua gelandet, weil es dann interessant weiterging. Weil das dritte Buch Mose kann sehr langweilig sein. Sehr viel Gebote und Vorgaben und Aufzählungen und so weiter. Aber das dritte Buch Mose stellt Gottes Heiligkeit in den Mittelpunkt. An vielen Stellen wird die Aussage getroffen von Gott selbst. Ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Und deshalb gibt er dem Volk auch gewisse Gebote mit auf den Weg. Und damit werden wir uns auch noch beschäftigen, damit sie heilig sein können. Aber was heißt heilig zu sein? Heiligen bedeutet, dass wir uns für Gott absondern, dass wir für Gott herausgestellt werden. Geheiligt werde dein Name. Und so als erste Überschrift, als Gesamtüberschrift können wir über diesen Text setzen. Durch unser Leben sollen immer mehr Menschen erkennen, wer Gott eigentlich ist. Durch unser Leben sollen immer mehr Menschen erkennen, wer Gott ist. Eigentlich ist. Das ist der Auftrag, der für uns hier entsteht. Geheiligt werde dein Name. Das ist ein Selbstauftrag, wie ich auch schon beim vorletzten Mal gesagt habe. Und wir können diesen Selbstauftrag, diesen Auftrag, Gott zu heiligen, in den Mittelpunkt zu stellen, zu erklären, wer er ist, können wir auf zwei Arten ausführen. Und mit den Arten möchte ich mich beschäftigen heute. Das eine ist durch unser Reden. Wir können Gott heiligen durch unser Reden. Wir können Gott auch entheiligen durch unser Reden. Und das andere ist durch unser Verhalten, wie wir uns benehmen, wie wir mit Gottes Willen umgehen. Und so lautet das erste für uns, durch unser Reden über Gott heiligen wir Gott. Durch unser Reden über Gott, wie wir seinen Namen gebrauchen. Geheiligt werde dein Name. Das ist ein sogenannter Sprechakt. Es gibt die Sprechakttheorie, wo man unterscheidet, wie man Worte benutzt und was mit diesen Worten passiert. Da gibt es, dass man einfach die Laute benutzt, geheiligt werde dein Name. Das ist die erste Stufe. Und dann, was hat das für eine Bedeutung, dass wir diese Worte benutzen? Und dann, was für eine Wirkung hat das, dass wir diese Worte benutzen? Zum Beispiel die Worte, hiermit seid ihr Mann und Frau, haben Wirkung in diesem Moment. Wird eine Ehe geschlossen. Also es ist nicht nur Worte, laute Töne, sondern diese Worte haben Wirkung, Auswirkung. Sie verändern die Wirklichkeit in diesem Moment. Und so ist das auch hier. Geheiligt werde dein Name. Wenn wir diese Worte aussprechen, verändern wir die Wirklichkeit. Zumindest kann das ein Effekt sein, wenn wir diese Worte mit Ernsthaftigkeit aussprechen. Wenn wir sie nicht einfach nur runterrasseln, ohne dass wir wirklich verstehen und darüber nachdenken, was wir damit sagen. Deshalb das Vaterunser auch ganz bewusst zu beten und sich zu fragen, was sage ich hier eigentlich gerade? Durch unsere Worte verändern wir Wirklichkeit und Wahrnehmung. Nicht nur unsere eigene, sondern auch die der Menschen um uns herum. Ein paar Beispiele. Wenn wir mit unseren Kindern oder mit unseren Ehepartnern über Schule reden, wie reden wir über Schule? Wie reden wir über Lehrer? Blöde Lehrer. Oder wenn unsere Kinder so reden, blöde Lehrer. Was macht das für eine Wirkung auf die Kinder, auf uns, auf unser Verhältnis zu diesen Lehrern, zu der Schule? Korrupte Politiker. Immer diese korrupten Politiker in Berlin. Die sitzen da, lassen sich's gut gehen, haben keine Ahnung. Diese korrupte Bande, korrupte Politiker. Was bewirkt das in unserem Verhältnis zu den Politikern? Lügenpresse. Begriff, der durch die Medien ging, bekannt war. Lügenpresse. Wie prägt das unsere Sicht auf Journalismus, auf Presse? Wenn wir von Schlitzaugen reden, wenn wir von Terroralis reden oder von anderen Begriffen, die eben eine ganze Ethnie, die eine ganze Volksgruppe in eine Schublade packt. Was macht das mit uns im Verhältnis? Was macht das mit unseren Kindern, wenn sie das hören, in ihrem Beziehung zu diesen Menschen? Wie verändert ihre Auswirkung? Bullenschweine. Wie denken wir über Polizisten nach, wenn wir so reden? Und was bringen wir unseren Mitmenschen bei, wenn wir so reden? Das prägt. Das erzeugt ein Klima, eine Atmosphäre. Und je mehr, umso mehr Einfluss wir auf die Menschen haben, in deren Zusammenhang wir das erwähnen. Ganz stark natürlich in der Familie. Die Worte, die ich zu Hause benutze, werden meine Kinder prägen, wie sie das wahrnehmen, worüber ich rede. Wie sie ihre Lehrer wahrnehmen, wie sie Autoritäten wahrnehmen, wie sie über Gemeinde nachdenken, wie sie über Mitmenschen nachdenken, über andere Volksgruppen nachdenken. Das prägt. Es verändert ihre Wirklichkeit und sie werden damit aufwachsen und es wird in ihre Seele und in ihren Denken hineingebrannt werden. Wir haben Einfluss durch unsere Worte. Welche Worte benutzen wir? Wie reden wir über Sachen, über Menschen? Wie redest du über Gott? Welche Worte benutzt du, wenn du mit über Gott redest? Wie sprichst du ihn an? Wie redest du? Wie benutzt du seinen Namen? Wir haben im 2. Mose den Auftrag, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das war damals vor allem mit Blick auf das Schwören bezogen. Es war okay, wenn man geschworen hat, das hat Gott selbst manchmal von seinem Volk verlangt, dass sie in seinem Namen schwören sollten. Und es wurde im Namen Gottes geschworen, das war, ich lege das, was ich hier sage, unter das Gerichtsurteil Gottes. Und ich beziehe Gott mit in diese Sache hinein und deshalb werde ich mich daran halten. Aber wenn man den Namen Gottes einfach für alles dann benutzt hat. Ich schwöre im Namen Gottes. Ich schwöre dir im Namen Gottes. Und das passierte gar nicht. Das war gar nicht Wirklichkeit. Das war nur hingeredet. Dann hat man den Namen Gottes missbraucht für seine eigenen Zwecke. Das ist die eigentliche Idee hinter dieser Aussage. Mit Blick auf das Schwören. Aber die Juden haben das im Laufe der Zeit immer ernster genommen. Und auf andere Sachen ausgeweitet. So weit, dass sie den Namen Gottes, wenn er im Hebräischen stand, diese vier Buchstaben, J-H-W-H, dass sie das gar nicht mehr gelesen haben. Aus Respekt und aus Sorge davor, dass sie diesen Namen im falschen Zusammenhang, vielleicht mit falschen Gedanken, in der falschen Beziehung, falsch benutzen, missbrauchen. Und sie haben immer dort, wo J-H-W-H steht, diese vier Buchstaben, haben sie gelesen, Adonai, der Herr. Und heute gibt es viele Juden, die noch nicht mal mehr Adonai lesen, wenn sie das Alte Testament lesen an dieser Stelle, sondern nur noch Hashem sagen, der Name. Aus so großem Respekt davor, den Namen Gottes zu missbrauchen. Voller Ehrfurcht davor, das in einem falschen Zusammenhang zu benutzen. Kein unbedachtes Aussprechen dieses Namens. Ach Gottchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Himmel, Herr Gott. Wie benutzen wir den Namen Gottes in unserem Leben? Wie reden wir über Gott? Und was für Bilder vermitteln wir dann? Was transportiert das? In den USA ist Jesus Christus ein Schimpfwort. Jesus Christ wird dann ganz häufig ausgesprochen, wenn man sich aufregt, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Dass sich manche Kinder sogar wundern, wieso in der Bibel ein Mann danach benannt wird, nach einem Schimpfwort. Weil sie das gar nicht kennen. Weil sie Jesus Christ immer nur als Schimpfwort kennen. Gibt es auch hier in deutschen Gegenden. Jesus, Maria und Josef. Ne, als Schimpfwort in Bayern, soweit ich das weiß. Wird manchmal so ausgesprochen, so in einfach so einem Zusammenhang. Jesus, Maria und Josef. Wie reden wir über Gott? Wie reden wir seinen Namen aus? Wie sprechen wir ihn an? Und was für Bilder vermitteln wir an andere Menschen dadurch? Wir müssen nicht so extrem werden wie die Juden, das erwarte ich überhaupt nicht. Die bauen Grenzen um noch mehr Grenzen und noch mehr Grenzen. Und das hat Jesus schon kritisiert. Wir müssen das nicht so machen. Wir dürfen Gott anreden. Wir dürfen auch Vater zu ihm sagen. Wir dürfen ihn mit verschiedenen, wir dürfen König zu ihm sagen. Das, was auf unserem Herzen liegt, das ist ja das Tolle, dass wir eine Freiheit haben. Aber eine Freiheit kann auch immer missbraucht werden. Und so ist es für uns eine Herausforderung, vielleicht neu darüber nachzudenken, wenn wir uns mit dem Vater unser beschäftigen. Wie reden wir über Gott? Was vermitteln wir dadurch an andere Menschen? Wie ernst wir es mit diesem Gott meinen? Wer er für uns ist, wie klein wir ihn machen oder wie groß wir ihn machen, durch unser Reden. Wir können es auch ins Negative, dass wir immer so hoch von Gott reden, dass jemand sich denkt, ich kann nie eine Beziehung mit diesem Gott aufbauen. Kann genauso möglich sein, dass wir ins andere Extrem schlagen. Dass es immer der weit entfernte, strafende, böse Gott ist. Das ist eine andere Gefahr. Wie reden wir über Gott? Das ist die Herausforderung. Wir sollen Gott heiligen durch unser Reden. Und für dich, du musst dich fragen, wie du das schaffst in deinem Alltag, Gott zu heiligen durch das, wie du seinen Namen aussprichst und wie du über ihn redest. Das andere ist durch unser Verhalten. Wie gesagt, im dritten Buch Mose benutzt Gott ganz häufig die Aussage, ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Und das hat er immer benutzt in einem Zusammenhang, wo es um ganz praktische Vorgaben für sein Volk ging. Wo es um Sexualgebote ging, wo es ums Miteinander von Menschen ging, wo es um Anweisungen für alle Lebensbereiche ging. Er hat an einer Stelle gesagt, ich habe euch ausgesondert, Israel, aus den Völkern, damit ihr mir ein heiliges Volk seid. Ihr sollt anders sein als die anderen. Weil ihr meins seid und weil ihr meine Heiligkeit widerspiegeln sollt. Leben sollt, dass die Menschen um euch herum sehen, wer ich bin. Und diese Aussage, ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein, ist nicht nur etwas, was wir im Alten Testament finden, wo wir denken können, pff, das war für damals, für das Volk Israel, das hat heute mit uns nichts mehr zu tun. Wir finden das auch im Neuen Testament wiederholt. Ich lese mal eine Passage aus dem 1. Thessalonicher Brief, wo wir genau diese Aussage so ähnlich wiederfinden. 1. Thessalonicher 4, die Verse 3 bis 7. Das ist es, was Gott will, schreibt Paulus hier. Eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und dass keiner seine Rechte überschreitet und seinen Bruder bei Geschäften betrügt, denn all das rächt der Herr, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Heilig zu sein. Ich bin heilig, darum sollt ihr heilig sein. Das, was für das Volk Israel gegolten hat, das gilt genauso auch für uns. Das hat sich nicht geändert als Auftrag für unser Leben? Was ist der Wille Gottes für mein Leben, fragen sich Menschen. Was will Gott von meinem Leben? Eine ganz klare Aussage dazu findet ihr eben hier in 1. Thessalonicher 4. Wenn du nichts weißt darüber, was Gott für dein Leben will, weißt du jetzt, er will deine Heiligung. Er will, dass du ein Leben lebst, das ihn widerspiegelt. Aber was bedeutet Heiligung? Auch da gibt es manchmal verschiedene Vorstellungen. Menschen, die glauben, Heiligung bedeutet, dass ich sündlos leben werde. Das ist das Ziel. Ich möchte das ein bisschen erklären. Es sind drei Wegmarken, die für mich Heiligung ausmachen. Die erste Wegmarke ist, dass wir geheiligt werden durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ich hatte es schon mal erklärt, was das Heiligen im Alten Testament bedeutet. Wenn Gegenstände geheiligt wurden oder Menschen geheiligt wurden, dass man sie für Gott ausgesondert hat. Dass man zum Beispiel die Gegenstände für den Tempel gereinigt hat und sie durften für nichts anderes mehr benutzt werden als nur für den Dienst am Tempel. Dass die Priester Kleidung hatten, die nur für ihren Dienst im Tempel gedacht war, nicht als Alltagskleidung. Dass auch die Priester selbst, die im Tempel damals gedient haben, Geheiligte waren, die bestimmte Sachen nicht machen durften, die sich fernhalten sollten, zum Beispiel von Leichen. Außer es waren zum Beispiel ganz enge Verwandte, die keine anderen Verwandten mehr hatten. Dann durften sie an der Beerdigung teilnehmen. Aber sonst sollten sie sich fernhalten von gewissen Sachen, weil sie geheiligt waren für den Dienst im Tempel. Tiere waren geheiligt, die als Opfer bestimmt waren. Ausgesondert für Gott, mit einem bestimmten Zweck ausgesondert. Jesus hat uns durch sein Opfer für Gott geheiligt. Rausgenommen aus unserem alten Umfeld. Hineingestellt in ein neues Umfeld, in eine neue Beziehung zu Gott, dem Vater. Dadurch sind wir geheiligt. Das ist die erste Wegmarke. Die zweite Wegmarke ist der Prozess, der dadurch beginnt, dass wir Geheiligte sind. Die Heiligung als ein Prozess. Und dieser Prozess besteht daraus, A, dass wir den Wunsch haben, so zu leben, wie Gott das für richtig hält. Das ist Teil dieses Prozesses. Unser Bestreben danach, immer mehr zu verstehen, was möchte Gott für mein Leben? Und das auch umzusetzen im eigenen Leben. Das ist der Wunsch, der Teil dieses Prozesses ist. Aber auch die Einsicht, je länger wir in diesem Weg unterwegs sind, die Einsicht, dass wir das nie schaffen werden. Wir werden es nie schaffen, so zu leben, wie Gott das möchte. Wir werden nie all seinen Ansprüchen genügen können. Das ist auch ein Teil dieser Einsicht in diesem Prozess. Aber dann, und das ist jetzt das Wichtigste an diesem Prozess, dass wir Anspruch und Wirklichkeit in Einklang bekommen durch das Geschenk der Gnade Gottes. Und dass wir immer mehr verstehen, dass wir auf Gottes Gnade angewiesen sind. Heiligung bedeutet nicht immer perfekter zu leben, sondern Heiligung bedeutet immer mehr aus der Gnade Gottes zu leben. Ja, immer noch den Wunsch zu haben, so zu leben, wie Gott das möchte, weil es gute Gedanken sind für mein Leben. Aber zu wissen, ich lebe aus der Gnade Gottes allein. Nicht nur am Kreuz, als ich das verstanden habe, sondern durch mein ganzes Leben hindurch bin ich auf Gottes Gnade angewiesen. Und das immer mehr zu verstehen und trotzdem und gerade deshalb sich an Gottes Willen auszurichten, das ist der Prozess der Heiligung. Und das dritte ist der Abschluss der Heiligung. Das ist die letzte Wegmarke. Dann, wenn mein Lebenslauf abgeschlossen ist, wenn meine Zeit hier zu Ende gegangen ist und ich in Gottes Gegenwart kommen darf und ich gereinigt werde, nicht nur von meiner Schuld, sondern von allem, was mich von Gott getrennt hat, von allem, was mich daran gehindert hat, mein Leben so zu leben, wie Gott das möchte, wenn ich sauber und rein vor Gott stehen werde in der Ewigkeit. Das ist der Abschluss der Heiligung. Und das ist unser Auftrag. Als Gemeinde, unser Auftrag als Gläubige, uns auf diesen Weg zu machen. Wenn du noch nicht geheiligt bist, dann nimm das in Anspruch. Lass dich heiligen von Jesus Christus durch sein Opfer. Lass dich für Gott in den Dienst nehmen. Lass dich auf den Weg der Nachfolge stellen von Jesus Christus. Und wenn du das erlebt hast in deinem Leben, dann sei unterwegs auf dem Weg der Nachfolge. Sei unterwegs auf dem, was die Bibel Heiligung nennt. In diesem dreifachen Sinne, wie ich das vorgestellt habe. Ich bin heilig, darum sollt ihr heilig sein. Jetzt gibt es natürlich eine Herausforderung dabei. Eine Gefahr, die auch da besteht. Es gibt auch Absonderung im negativen Sinne. Und mir fielen sofort zwei Beispiele ein, wo das der Fall ist und wo man auch merkt, wo manchmal die Stolperfallen da sind, wenn wir auf diesem Weg der Heiligung unterwegs sind. Ich habe sofort, weil es ja auch ums Judentum so ein bisschen geht, sofort an die Ultraorthodoxen gedacht. Vielleicht habt ihr die vor Augen. Ultraorthodoxe Juden mit ihren schwarzen Hüten, den Kringeln, schwarze Anzüge. Und ich fand das interessant, als ich herausgefunden habe, wo kommt ihr Kleidungsstil her? Wieso ziehen die sich so an? Das hat keine biblischen Grundlagen. Das ist nichts im Alten Testament angelegt. Wisst ihr, wo die das herhaben? Aus ihrer Lebensrealität, wo sie gelebt haben als Ultraorthodoxe in Osteuropa. In den jüdischen Städten in Polen und in Tschechien, in der Ukraine. Das war der Kleidungsstil der damaligen Zeit. Und ab einem gewissen Punkt haben sie gesagt, wir entwickeln uns nicht weiter in dieser Frage. Sind stehen geblieben und haben gesagt, das ist das, woran wir festhalten möchten. Und haben ihre Kleidung nicht weiterentwickelt. Genauso auch die Amischen. Vielleicht habt ihr die vor Augen. In den USA. Die sind damals im 17. Jahrhundert ausgewandert in die USA und sind an diesem Punkt der Entwicklung einfach stehen geblieben. Benutzen keine Elektrizität, benutzen keine Autos, fahren immer noch mit Pferdewagen herum, leben ein Leben konserviert im 17. Jahrhundert. Das ist wie eine Zeitreise zurück. Weil sie sich absondern wollten, weil sie festgestellt haben, die Entwicklung um uns herum, mit denen kommen wir nicht klar, die wollen wir nicht, wir wollen so bleiben, wie wir es gewohnt sind. Das sind für mich negative Beispiele für Absonderung. Darum geht es nicht, wenn Gott davon redet, dass wir heilig sein sollen. Aber wir sollen anders sein als die Welt um uns herum. Johannes, im Johannesevangelium betet Jesus ein Gebet vor seiner Kreuzigung. Und ich möchte daraus ein paar Verse vorlesen aus Johannes 17. Jesus betet dort zu Gott über seine Jünger in den Versen 14 bis 17. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Hier geht es auch um Heiligung. In dieser Spannung, in der wir leben. Wir sind nicht aus der Welt herausgenommen. Das wäre ja ein leichtes für Gott zu sagen. Jeder, der sich bekehrt, sofort in den Himmel. Aber das will Gott gar nicht. Wir sind in dieser Welt. Ein Teil dieser Welt. Aber wir sind auf der anderen Seite nicht von dieser Welt. Und in dieser Spannung leben wir in unserer Heiligung. Eine Spannung, die uns nie ganz loslassen wird. Wir sollen als Christen ganz selbstbewusst und bewusst in dieser Welt leben. Wir sollen uns gar nicht abschotten, die Mauern hochziehen, alles dicht machen, damit wir bloß in keine Schwierigkeiten kommen, damit wir bloß nicht in die Versuchung kommen, auf falschen Wegen unterwegs zu sein. Das will Gott gar nicht. Der will nicht, dass wir die Mauern hochziehen. Aber wir sollen und dürfen dennoch auffallen. Wir sollen herausstechen. Wir sollen anders sein, komisch sein, merkwürdig sein in dieser Welt. Und zwar, indem wir gut begründet und sehr bewusst unsere Überzeugungen vertreten, unsere Meinungen, unsere Lebensweisen. Und dabei geht es nicht um ein Kulturchristentum. Was ist Kulturchristentum? Das ist ein Christentum, wo man etwas tut, weil es sich gut anfühlt und weil man es so gewohnt ist. So war es schon immer. Und so soll es bleiben, weil es sich gut für mich anfühlt. Darum geht es nicht. Es geht nicht um ein Einfrieren von etwas, was mir irgendwann lieb geworden ist. Es geht um ein bewusstes Leben aus dem Glauben heraus. Es geht hier nicht um Traditionsseligkeit und Nostalgie, die von manchen mit Frömmigkeit verwechselt werden. Es ist ein Glaube, den wir leben, der in dieser Gegenwart immer wieder danach fragt, wie wir diesen Glauben in unserer Zeit, diesen Glauben an Jesus in unserer Kultur authentisch und ehrlich leben können. Und die Menschen um uns herum dürfen und werden uns gerne auch mal den Vogel zeigen, weil wir so komisch sind. Und sie dürfen gerne fragen, wieso läuft das bei Christen eigentlich so anders? Wieso sind die so, wie die sind? Wieso leben die so, wie die leben? Wir dürfen herausstechen. Wir dürfen veraltete Vorstellungen auch anhängen. Nicht, weil wir aus Tradition daraus festhalten, sondern aus Überzeugung, wie zum Beispiel unsere Vorstellung von Ehe. Als Verbindung von Mann und Frau auf ein lebenslanges Leben ausgelegt. Wir halten nicht daran fest, weil wir es so gewohnt sind. Und weil wir mit den Veränderungen nicht klarkommen, die es in unserer Gesellschaft gibt, sondern wir halten daran fest, weil wir überzeugt sind, dass das gut ist, dass Gott sich etwas dabei gedacht hat. Deshalb leben wir so. Wir dürfen Überzeugungen wie eine unverantwortliche Haltung zur Abtreibung vertreten. Das ist nicht frauenfeindlich, im Gegenteil, sondern es ist ein Respekt vor dem Leben, vor jedem Leben. Abtreibung, wir sind nicht dagegen, weil wir es den anderen nicht erlauben wollen oder nicht gönnen oder weil wir uns einmischen wollen, sondern weil wir Überzeugungen haben, dass wir jedes Leben schützen wollen und jedes Leben lebenswert ist, unabhängig davon, ob es unseren Vorstellungen entspricht. Und gerade das Leben an den Rändern wollen wir schützen. Die Behinderten, die Alten und die Ungeborenen, die das oft gar nicht mehr selbst für sich können. Deshalb vertreten wir diese Überzeugungen. Deshalb leben wir Nächstenliebe, auch wenn wir manchmal uns dadurch ausnutzen lassen, dass andere das bewusst nehmen, in Anspruch nehmen. Wir riskieren, ausgenutzt zu werden durch unsere Nächstenliebe. Wir riskieren, ausgenutzt zu werden durch unsere Bereitschaft zur Vergebung, wo wir auf unser Recht beharren könnten. Wir riskieren, ausgenutzt zu werden dadurch, dass wir die andere Wange hinhalten, dass wir diese extra Meile gehen. Wir halten bewusst schwierige Menschen in unserer Gemeinschaft aus. Und das fängt ja immer schon beim Nächsten an. Weil wir davon überzeugt sind, dass es das ist, was Gottes Willen entspricht. Und weil es gut für uns ist. Weil wir selbst am Ende am meisten davon profitieren werden. Deshalb leben wir bewusst unseren Glauben. Das ist keine Idealisierung einer Vergangenheit. Kein Konservatismus, wo man einen bestimmten Punkt in der Geschichte, den man selbst lieb gewonnen hat, festhält und sagt, so soll es immer bleiben. Es verändern sich Sachen. Es gibt in den USA früher Christen, die waren davon überzeugt, Sklaven zu halten, ist mit Gottes Wort in Einklang zu bringen. Es ist kein Problem, Schwarze als minderwertige Menschen anzusehen. Sie haben das biblisch begründet. Und manchmal muss man bestimmte Positionen auch über Bord werfen, weil es da nicht mit der Bibel vereinbar ist. Und so müssen wir lernen, nicht einfach nur stehen zu bleiben, sondern immer zu Gottes Wort zurückzukommen und zu fragen, was will er jetzt von uns? Was sind seine guten Gedanken über alle Zeiten und Räume hinweg, über unsere Kultur hinweg, über unsere Tradition hinweg? Und wenn etwas nicht mit Gottes Wort vereinbar ist, dann schmeißen wir es über Bord, egal wie lieb es uns ist. Das ist das, geheiligt werde dein Name durch unser Verhalten. Dieser Wunsch, in allen Dingen und in allen Situationen des Lebens Gott groß zu machen. Ihn in den Mittelpunkt zu stellen, auf ihn aufmerksam zu machen. Seine Liebe für alle Menschen auszustrahlen, seine guten Gedanken auszuleben und weiterzugeben durch unser Leben. Geheiligt werde dein Name. Durch unser Leben sollen immer mehr Menschen erkennen, wer Gott eigentlich ist und durch unser Reden über Gott und durch unser Verhalten, wie wir Gottes Willen ausleben, wie wir als seine Ebenbilder leben. Amen.